HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Matthias Drobinski zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Ihr Arbeitsplatz, Herr Drobinski, ist die Süddeutsche Zeitung, dort die Redaktion Meinung, und die äußern Sie zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen, doch in erster Linie in Sachen Religion und Kirche. Und in Ihrem aktuellen Essay greifen Sie eine doch sehr umstrittene Haltung auf, die in unseren Zeiten so gar nicht gut ankommt und möglicherweise dennoch angebracht wäre. Lob des Fatalismus heißt Ihr Essay. Herzlich willkommen, Matthias Drobinski.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Gott gibt mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ist das in Ihrem Sinne?
Ja, das zitiere ich ja auch. Das ist eigentlich eine sehr gute Haltung von Martin Niebuhr, also einem der Gefährten von Bonhoeffer, der das eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt, was ich auch versuche in meinem Buch zu sagen. Also es gibt Dinge, die man hinnehmen muss, weil man sie nicht ändern kann. Es gibt andere Dinge, die man anpacken kann und auch muss. Und die Weisheit ist tatsächlich, das zu unterscheiden. Ich glaube, daran scheitern wir halt öfters mal. Mhm. Aber das immer wieder zu versuchen, ist ganz gut. Also ich merke daran, ich bin ja auch kein völliger Fatalist, sondern bin eher so ein Teilzeitfatalist, der aber glaubt, dass dieser Fatalismus irgendwie so eine Ehrenrettung braucht.
Mhm. Warum hat denn der Fatalismus so einen schlechten Ruf?
Ja, er wird natürlich oft verbunden mit dieser Haltung, man kann ja sowieso nichts machen. Ist doch eh wurscht, was aus der Welt, was aus mir wird. Also das, was ich eigentlich als resignativ bezeichne und nicht unbedingt als fatalistisch. Dieser Fatalismus wurde ja auch lange benutzt als Herrschaftsinstrument. Also lange wurde auch Leuten eingeredet, kümmere dich um deine eigenen Sachen, aber umsonst nichts, weil du kannst ja sowieso nichts ändern. Also es war ein Instrument auch, um Leute zu entmutigen. Und Gott sei Dank haben wir das überwunden. Also ich glaube, wir sind durch die Philosophiegeschichte, zieht sich ja im Grunde immer die Frage, wie viel freien Willen hat der Mensch und wie sehr ist alles vorbestimmt, was er tut. Und ich glaube, insgesamt sind wir im Augenblick in einer Gesellschaft, die sehr stark davon ausgeht, dass man sein Leben selber in die Hand nehmen muss, dass man selber etwas tun kann und muss. Mhm. Dass es ja sogar so weit geht, dass man sagt, irgendwie man kann mit dem eigenen Willen im Grunde die Welt beeinflussen, richtig? Also wenn du dir was richtig wünschst, dann passiert das auch.
Ja, ja, klar. Sie sind ja um uns herum oder sogar in uns, diese Impulse, die Welt zu verbessern, sich selbst zu optimieren, die Karriere zu planen. Und Gott selbst hat uns doch aufgefordert, macht euch die Welt untertan, beziehungsweise vielleicht auch so wie gestaltet euch eure eigene Welt. Ist das nicht ein Widerspruch dazu?
Also ich glaube, zwischen der Weltgestaltung und der Erkenntnis der Grenzen dieser Gestaltung, also das ist das, was man erkennen muss. Also es gibt Grenzen dieser Gestaltbarkeit, und da fängt eigentlich auch an, diese Idee, also man kann die Welt gestalten, man muss da irgendwo hin, auch irgendwann unmenschlich zu werden. Nämlich dann, wenn man sozusagen daraus den Zwang macht, die Welt zu gestalten, man darf nichts höheren Mächten überlassen, man muss immer alles selber in der Hand haben.
Im Griff haben,
sich, die Welt, den Nächsten, die anderen, dann wird das eine sehr, sehr unmenschliche Haltung, nämlich eine, die überhaupt nicht mehr loslassen kann. Mhm. Und das war so mein Anlass, also dass ich sehe, wie das auch Ängste produziert, wie das natürlich auch Gefangenschaften produziert, wo im Grunde eine Aufklärung sagen muss, Moment mal, also die totale Herrschaft des Willens, die Vorstellung, dass der freie Wille, der Wunsch zur Selbstoptimierung, das ist, was die Welt völlig beherrscht. Oder die Vorstellung von absoluter Sicherheit, also sozusagen, dass man alles in trockene Tücher haben kann. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Pest unserer Zeit, finde ich. Also ja. Da ist ein guter Gedanke über das Ziel hinausgeschossen.
Ja, gerade was die Sicherheit angeht, man kann sich ja heute gegen oder für alles versichern. Das Leben, das Sterben kann man versichern, bis hin zur Sicherheitspolitik, die ja im Grunde auf dieser Basis, dieses Unsicherheitsgefühl, das alle mehr oder weniger umgibt, im privaten oder im öffentlichen Leben, ja, darauf aufbaut oder vielleicht sogar auch ein bisschen unverantwortlich damit spielt. Was meinen Sie?
Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich einer der Punkte ist. Es gibt keine totale Sicherheit. Also ich bin da absolut kein Fatalist, wo es darum geht, dass der Ingenieur eine Brücke baut. Also ich finde, der sollte schon genau berechnen, ob das hält, oder auch, ich freue mich, dass die Polizei schon Bösewichte fängt und Terroristen nach Terroristen verhandelt. Also in diesem Sinne, ja, ich bin auf diese Idee gekommen mit dem Fatalismus nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz im Dezember 2016, wo ich gemerkt habe sozusagen, wie wie auch so eine Angststimmung um sich griff. Kann man überhaupt noch irgendwo hingehen? Wo sind wir sicher? Wo Politiker auch sagten, Sicherheit ist unser höchstes Gut. Und da zuckte ich und sagte, ja, Sicherheit ist ein hohes Gut. Natürlich will ich nicht, dass sich sowas wiederholt. Aber was ist das für eine Gesellschaft, die im Grunde Sicherheit als ihr höchstes Gut, also als ihr Summum Bonum nimmt? Da kommen mir doch schon ein paar Fragen. Nämlich, das ist eine Gesellschaft, die erstarrt, die ein Versprechen gibt, das sie im Grunde gar nicht halten kann. Also das Versprechen der absoluten Sicherheit ist ein Versprechen, das kein Politiker dieser Welt, keine Polizei, kein Militär halten kann. Und der Preis dafür steigt natürlich immer mehr, je mehr man das haben will. Also umso mehr rüstet man einen Sicherheitsapparat auf, umso mehr schafft man auch Feinde, Verdächtige rund um einen. Also das ist dann eine Gesellschaft, die im Grunde andere Werte, die auch wichtig sind, Freiheitlichkeit, gesellschaftliches Miteinander, die auch Vertrauen in den anderen, der einem erstmal begegnet. Also diese Werte leiden alle.
Ja, vor allen Dingen sind das ja die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Auch während das andere, was Sie geschrieben haben, der Gedanke an absolute Sicherheit, notfalls durch Aufrüstung, Hochrüstung, ist ja eher ein Kennzeichen diktatorischer Staaten. Und selbst dort gibt es ja keine absolute Sicherheit.
Ja, das ist eine Illusion. Das ist im Grunde ein Versprechen. Deswegen riecht mich das immer auf, wenn einer sagt, bei uns hat die Sicherheit die höchste Priorität. Ja, also ich finde schon, dass sie hohe Priorität haben sollen. Und ja, unsere Freiheiten gibt es natürlich auch nicht ohne Sicherheit. Also da bin ich auch realistisch genug, um zu sagen, da gibt es Dinge, die man jetzt auch nicht kleinreden darf. Oder es gibt, sagen wir mal so, aus Zeiten, in denen wir uns dieser Sicherheit sehr, sehr sicher waren oder die unhinterfragt da war, haben wir manchmal sehr arrogant auch auf Sicherheitsmenschen herabgeschaut, die für unsere Sicherheit sorgen. Also da warne ich vor. Aber wenn man daraus eine Ideologie macht, wenn man daraus sagt, irgendwie, das ist das Summum Bonum, das höchste Ziel eines Staates, dann hat man im Grunde meistens, ohne es selber zu wollen, aber sowas Diktatorisches im Hintergrund. Und da kann man schon sagen, ist auch eine philosophische und christliche Haltung, die sagen muss, Moment mal, es ist nicht das höchste Gut. Es gibt andere Werte, die vielleicht sogar höher stehen.
Abgesehen davon sind in den 70er Jahren ja mehr Leute durch terroristische Anschläge umgekommen als heutzutage.
Ja, auch das
ist nachgewiesen.
Da gibt es einen Realismus. Für den Einzelnen ist die Gefahr, Opfer eines Terroranschlages zu werden, gering, was jetzt sozusagen das Leid der Menschen, die das werden, natürlich um keine Sekunde verringert. Also da heißt es immer, sensibel zu sein, aber eben auch keine Hysterie und keine Panik zu haben, die nämlich genau aufgrund dieses Versprechens kommt. Also die Angst ist ja dann da. Was ist denn, wenn das nicht reicht? Was passiert denn, wenn nun doch irgendwas passiert? Und das macht die Menschen, also bringt sie davon ab, irgendwie ihr Leben zu leben. Und ist im Grunde auch Ausdruck, also der politische Ausdruck so einer Grundhaltung, die ich in meinem Buch kritisiere, nämlich, du musst das Leben im Griff haben. Also auch der Staat muss sozusagen sein eigenes Leben im Griff haben. Und die Wahrheit ist, wir können es nicht. Also wir können es auch im Individuellen. Also alles, was ich habe, muss ich irgendwann mal loslassen. Also Entschuldigung, ich besitze
selbst mein Leben.
Ich habe es geliehen. Selbst das Leben. Ich kann meine Beerdigung designen. Ja, das funktioniert ganz gut. Aber es ist weg dann irgendwann. Also das ist so der Gedanke, den ich da drin habe.
Lob des Fatalismus heißt dieses Buch und geschrieben hat es Matthias Strobinski, der heute mein Gesprächspartner ist bei HR2 Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder. Herr Strobinski, Sie loben in Ihrem Buch auch diese kölsche Haltung. Et küt wird küt und et hot noch immer jut je jange. Beziehungsweise wat fort ist, ist fort. Klar, also gerade was die Stadt Köln angeht, man könnte auch sagen Mainz, das waren ja beides Städte, die zu 80% zerstört waren nach dem Krieg und es ist ja eigentlich nicht gut gegangen, es gab ja einen furchtbaren Krieg. Was ist mit dem Jut gegangen gemeint? Vielleicht auch eher die Haltung, ja, wir rappeln uns wieder auf, es wird wieder lebenswert, das Leben.
Also ich habe mit meinem Chef Herbert Brandl, der hat sozusagen das Gegenbuch geschrieben, sag ich mal, also wir sind enge Kollegen befreundet und er hat das Buch geschrieben, man kann immer was tun, also sozusagen die Hoffnung, es gibt immer Hoffnung und hat dann gesagt, so, du schreibst über Fatalismus, das ist mir fremd und da kam mir so ein bisschen ins Diskutieren und er hätte mal immer Jod gegangen, ist ja letztlich der Hoffnungssatz des Fatalisten, wenn man so will, also das heißt, ich habe keinen hoffnungslosen Fatalismus, also das wäre wieder Defätismus, das wäre Resignation, es ist doch eh alles wurscht und egal. Im Grunde weiß der Kölner auch, also was fort ist fort und et küt wird küt, aber es gibt immer den Hoffnungsschimmer. Also selbst in der Trümmerwüste gibt es den Einbruch des Lichts, gibt es irgendetwas, was schon irgendwie funktionieren wird. Also es gibt mehr Möglichkeiten, als der Mensch selber denkt. Ein Theologe hat mal gesagt, ganz abgesehen von den Möglichkeiten Gottes mit den anderen Menschen, also auch das spielt da rein. Also sozusagen, es gibt immer mehr Möglichkeiten, als man denkt. Also in meinem Buch ist so ein Beispiel, oder das ist die zweite Quelle, ich war im Kino, Steven Spielbergs Film A Bridge of Spies. Da geht es um einen Anwalt, der rettet einen Sowjetspion. Also in dem Film ist der Anwalt der Held. Mich hat aber eher dieser Spion beeindruckt. Der sollte erst hingerichtet werden in den USA auf dem elektrischen Stuhl. Dann hat der Anwalt ihn davor gerettet. Dann sollte ausgetauscht werden in der Sowjetunion. Stalins Sowjetunion geht mit enttarnten Spionen auch nicht lustig um. Sprich, die verschwanden auch in Sibirien oder wurden hingerichtet. Das heißt, dieser Mann wusste eigentlich, sein Leben ist überhaupt nichts wert. Und dieser Anwalt fragte ihn immer wieder in dem Film, sagen Sie mal, machen Sie sich denn gar keine Sorgen? Und der sagte, was würde es denn helfen? Das ist genau der Punkt, den ich meine. Was hilft es sich in einer Situation, die man nicht ändern kann, Sorgen um etwas zu machen, dem man sowieso ausgeliefert ist? Mhm. Und hat dann im Grunde seine eigenen Überlebensstrategien. Also der hat im Grunde dieser Übermacht der Atommächte, die da auf ihn lastete, hat er die Zunge rausgestreckt und hat noch eine geraucht und hat noch irgendwie Schostakowitsch gehört. Also hat gesagt, irgendwie, ich kann die Dinge ändern, die Kleinen und dem Großen, dem kann ich im Grunde nur die Zunge rausstrecken.
Mhm. Also, et küt wie et küt oder in 100 Jahren ist alles weg. Wir kommen da wieder raus. Also diese Haltung, den Lebensmut nicht zu verlieren, auch wenn tatsächlich was Schlimmes passiert ist. Man kann das ja nicht wegdenken. Es passieren ja tagtäglich schlimme Dinge. Das ist aber was anderes wie Gleichgültigkeit oder Wurstigkeit, wenn ich jetzt nochmal auf das Beispiel Köln zurückkomme, tot noch immer Jutti Jange. Das mit dem Stadtarchiv hat nicht gut gegangen. Schreiben Sie ja auch im Lob des Fatalismus.
Ja, also natürlich hat dieses Lob Grenzen. Also ich merke selber, wie diese Grenzen auch beim Schreiben und beim Nachdenken über das Thema auch immer wieder auftauchten. Also natürlich wünsche ich mir keine Arbeiter, wie es in Köln war, die einfach immer weiter gegraben haben. Da kam so ein bisschen Wasser raus. Naja, geht schon noch irgendwie. Und auf einmal kracht halt das Archiv ein. Das wünsche ich mir nicht. Also das ist jetzt auch nicht das, was ich meine. Oder der Arzt, der losgeht und ich sage, ich schneide mal los, mal gucken, wie es ausgeht. Oder auch ich selber, wenn ich so ein Buch anfange, denke ich ja auch nicht, mal gucken, wo ich rauskomme, sondern mach mir einen Plan. Also in diesem Sinne, ja, gibt es natürlich immer Bereiche, wo ich sage, da bin ich absolut nicht fatalistisch. Mir geht es um dieses Überbordende, um dieses sozusagen, eigentlich die Vorstellung, dass man immer positiv denken muss, dass man immer das in der Hand haben muss, was man vielleicht gar nicht in der Hand haben kann. Ja. Also auch, ja.
Also dann ist diese Schicksalsergebenheit in Form von Fatalismus vielleicht so eine Art resignative Reife?
Ja, oder eine Bescheidenheitsübung mit sich selbst. Also ich kann nicht alles organisieren, ich weiß das und ich muss schauen, wo kann ich die Dinge loslassen. Also im Grunde ist es auch ein Aufruf zur Selbstbegrenzung auch von Politik. Auch, glaube ich, was Anti-Ideologisches. Also natürlich hat der Ideologe immer die Vorstellung, die Welt muss so genau werden, wie er sich das vorstellt. Und dafür muss jetzt alles getan werden, vielleicht auch mit allen Mitteln, die ihm recht sind. Also um jeden Preis muss das Gute, das, was er irgendwie für gut empfindet, muss hergestellt, muss gemacht werden. Dagegen sage ich, Gott sei Dank ist diese totale Umsetzung eines Gedanken nie möglich. Gott sei Dank brauchen wir immer das Fatalistische, das sagt, stopp mal, hier gibt's eine Grenze und du kannst nicht alles machen. Und das finde ich entspannt auch, macht cool, also lässt eben auch durchaus Situationen erträglich werden, die man halt auch gar nicht ändern kann. Also sei es Krankheit, sei es jetzt unvorhersehbare politische Ereignisse. Wir alle wissen nicht mehr, also die Vorstellung, dass die Welt auch planbar ist, die hat nun doch auch stark gelitten in den letzten Jahren. Und dagegen, glaube ich, hilft so eine Haltung, die sagt irgendwie, Leute, wir können nicht alles planen. Und es ist eine gute Übung zu sagen, ich überlasse auch Dinge höheren Mächten, ob man die jetzt Gott nennt, ob man die Geschichte nennt, ob man die sagt irgendwie, naja, den anderen, die um mich rum sind. Also da, glaube ich, braucht es so eine Demutsübung.
Matthias Trobinski, Beethoven hat es Schicksal genannt und deswegen spielen wir jetzt auf Ihren Wunsch hin, Herr Trobinski, auch den Auszug aus Beethovens Schicksalssinfonie. Es ist der erste Satz, Allegro con Brio. Hier eine Aufnahme mit dem HR-Sinfonieorchester unter Andrés Orozco Estrada.
Thank you.
Das war der erste Satz aus der Sinfonie Nummer 5 C-Moll, der sogenannten Schicksalssinfonie von Ludwig van Beethoven. Er spielte das HR-Sinfonieorchester unter Andrés Orozco Estrada. Sehr dunkler Auszug war das, nur das Schicksal kann ja beides sein. Dunkel und hell, wir können Glück und Unglück haben. Und manche wollen sogar Schicksal spielen, Hand anlegen. Sprich, man sollte die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Doch man sollte auch dafür sorgen, dass sie so kommen, wie man sie haben will. Was halten Sie davon, Herr Trubinski?
Ja, wenn das immer so funktioniert, dann ist es natürlich schön. Also dann bin ich da völlig dafür und sage, ja klar, also soll man auch probieren, Dinge zu gestalten und Dinge so zu machen, dass man sie nehmen kann. Logisch.
Aber entspannt. Matthias Trubinski ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, 53 Jahre alt, Katholik. Vielleicht daher auch Ihr Gottvertrauen, was so in unserer letzten Runde anklang, in Ihren letzten Sätzen. Sie waren in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv. Bei der Schülerzeitung haben Geschichte, katholische Theologie und Germanistik studiert in Gießen und in Mainz. Dann folgte die journalistische Ausbildung an der Henry-Nannen-Schule in Hamburg. Sie waren Redakteur beim Publikforum, später für die Woche sowie für HR und NDR. Und seit mehr als 20 Jahren sind Sie bei der Süddeutschen Zeitung in München innenpolitischer Redakteur der Redaktion Meinung. Und die äußern Sie insbesondere zu Kirche und Religion. Erleben Sie auch schon mal massive Kritik von den Kirchenoberen oder den katholischen Lesern, Herr Trubinski?
Ja, das bleibt natürlich nicht aus. Also wenn ich unangenehme Dinge schreiben muss, dass die dann auch kritisiert werden. Also zum Teil natürlich tun Journalisten auch manchmal weh. Also ich denke an die ganzen Jahre der Missbrauchsdebatte, des Missbrauchsskandals, wo wir Dinge aufgedeckt haben, die natürlich ganz furchtbar sind. Also sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, auch begangen durch Geistliche. Das tut natürlich vielen auch frommen und vielen kirchenengagierten Menschen sehr weh, hat sehr weh getan, hat auch zu Abwehrreaktionen geführt. Irgendwie, ihr seid damals wie die Nazis, hat man sogar zum Teil gehört, die ja auch 1937 die ganzen Missbrauchsskandale inszeniert haben, um der Kirche zu schaden. Also das merkt man natürlich schon, das gibt es. Es gibt manchmal auch andersrum Leute, die sagen, wieso schreiben Sie denn überhaupt noch über diese blöden Themen? Die spielen doch gar keine Rolle mehr. Das hat zugenommen. Also eher so eine Religionsfeindschaft auch. Wobei der Chor derer, die sagt, dass ich mal in der Hölle landen werde, und die anderen, die sagen, irgendwie die Hölle gibt's nicht und warum schreiben sie noch darüber, das hält sich so ein bisschen die Waage.
Naja, Herr Trubinski, immerhin sind Sie noch in Klammern Katholik, und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Viele, die katholisch sozialisiert worden sind in ihrer Kindheit, treten dann später aus der Kirche aus und können auch mit dem Glauben nichts mehr anfangen. Was hat Sie bei der Stange gehalten, sage ich jetzt mal?
Ja, zum einen viele gute Erfahrungen, also angefangen von meinen Eltern bis über die katholische Jugendarbeit. Also ich habe so einen Kulturbruch gemerkt, als ich nach Bayern kam. Ich komme aus so einem Minderheitenkatholizismus, aus dem Oberhessischen, also hier aus dem Sendegebiet sozusagen. Mhm. Und der ist schon sehr anders als ein bayerischer Mehrheitskatholizismus, der natürlich auch eine Macht- und Gewalttätigkeit auch durchaus entwickeln kann. Wo ich gerade ältere Kollegen, also jetzt gar nicht mehr meine Generation, erlebt habe, die schon sagen, wir haben unter einem Katholizismus gelitten, der uns schon sehr genau vorschreiben wollte, was du zu glauben hast, was du zu denken hast, was du zu tun hast. Und dann die Sanktionen waren auch schon massiv, also ausgeschlossen sein aus einer Gemeinschaft. Das habe ich alles nie erlebt. Ich habe letztlich einen anderen Katholizismus erlebt, einen, der überraschend frei war. Also das heißt, in der katholischen Jugendarbeit, so die ersten Friedensdemos oder auch so eine Politisierung, die fand eigentlich über die katholische Jugendarbeit statt. Da haben wir uns mit den Älteren und auch mit den Bischöfen durchaus gestritten, auch mit dem Pfarrer natürlich, klar, hatten aber andererseits da auch durchaus Diskussionspartner, die uns ernst genommen haben, die sich sicher auch geärgert haben, genervt waren von uns, die aber dieses Ausschließende und dieses irgendwie, ihr gehört nicht mehr dazu, weil bloß weil ihr anders denkt, das kannte ich nicht. Also das ist, glaube ich, so eine positive Erfahrung, die mich dann schon durchaus dabei hält, obwohl ich ja sehr realistisch weiß, dass es das andere gibt, obwohl ich auch weiß, dass es in der Jugendarbeit, in der ich aktiv war, nicht sehr viel weiter durchaus auch sexuelle Gewalt gab. Also das heißt, dies alles sehe ich, und das führt durchaus auch zu Brüchen. Ich bin sicher kein ungebrochener Katholik und unkritischer Katholik, sondern einer, der sieht, dass das natürlich auch eine Organisation mit vielen Menschen ist. Die Zustände, die man scharf kritisieren muss, das ist klar, aber habe mir so letztlich schon fröhliches Dissidententum auch erhalten und denke mir, ja, das ist auch ganz gut, dass es das in der katholischen Kirche gibt.
Tja, auch da gibt's solche und so ne. Und wenn wir auf den Fatalismus zurückkommen, den Sie ja loben in Ihrem Büchlein, wäre vielleicht in diesem Umfeld nicht ganz so angebracht, denn immerhin sind Sie ja Journalist und Sie müssen ja auch den Finger in die Wunde legen.
Ja, also da bin ich auch dafür tatsächlich. Also da bin ich kein Fatalist in dem Sinne, dass ich sage, es ist mir jetzt wurscht, wer da anruft, mit welcher Geschichte oder es ist mir wurscht, was ich nun jetzt mal von der Kreuzesdebatte halte, die in Bayern jetzt gerade tobt. Also
der Kreuzbefehl.
Der das Staatskreuz aufhängen will. Mhm. Also das sind natürlich Dinge, dazu möchte ich meine Meinung sagen und die sage ich auch. Da bin ich nicht fatalistisch. Ich bin insofern, da kommt das schon rein fatalistisch, dass ich nicht davon ausgehe, dass ich quasi mit meiner Kommentierung oder mit dem, was ich so aufdecke, beauftragt bin, die katholische Kirche von Grund auf zu ändern. Also sozusagen diese Vorstellung irgendwie, ich bin der Änderungsbeauftragte oder ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen.
Aber
also
Sie sind auch nicht der Zustimmungsbeauftragte.
Ich bin auch nicht der Zustimmungsbeauftragte, genau. Also andersrum natürlich auch nicht, klar. Mhm. Sondern sage halt, dass ich gebe da Dinge rein, muss die aber auch irgendwann loslassen. Also auch da kann man sagen, auch die beste Reportage, auch die tollste Meinung, ich bin ja privilegiert im Grunde, ich kann irgendwie in einer großen Zeitung meine Meinung sagen, das haben die meisten Menschen nicht. Also in diesem Sinne stimmt es schon, habe ich weniger Grund, fatalistisch zu sein als andere, die sagen, ich habe diese Möglichkeit nicht. Und es ist auch eine Verantwortung, das zu nutzen. Also in diesem Sinne ja. Aber auch da weiß ich halt, auch das, was ich sage und meine, muss ich irgendwann loslassen. Also ich darf mich nicht der Auffassung hingeben, dass ich sozusagen einen Absolutheitsanspruch habe oder einen Wahrheitsanspruch. Also inzwischen, glaube ich, müssen wir eher Wahrheitsansprüche als Journalisten durchbrechen. Also interessanterweise kommen die ja im Augenblick weniger von der katholischen Kirche, die ist ja da ja ein bisschen kleinlaut geworden die letzten Jahre, sondern die kommen ja interessanterweise aus den Filterblasen des Netzes. Also die millionenfache Unfehlbarkeitserklärung, die mir jeden Tag aus dem Netz oder aus Twitter entgegenschlägt, die verwundert mich.
Klar, nennen wir es also ruhig dagegen, beim Namen, aus den Echokammern von Pegida und AfD.
Aus der Echokammern von Pegida und AfD, aber auch von Tierfreunden, auch von linken Gruppen, die es manchmal gibt, also sehr, sehr stark tatsächlich aus den rechten Gruppen. Aber sozusagen der Trend, sich selber unangreifbar zu machen und selber seine eigene Meinung für absolut zu setzen und alles andere auszuschließen, der hat schon auch durchs Netz zugenommen. Das ist eine Versuchung. Und dagegen, glaube ich, gibt es inzwischen was, also es ist ja paradox, also lange musste die Aufklärung die Kirchen quälen, damit sie endlich wie Menschenrechte, wie Religionsfreiheit irgendwie auch anerkannt haben. Jetzt könnte es sogar Aufgabe der Kirchen sein, sozusagen die Saat des Zweifels in solche Echokammern reinzusäen und zu sagen, Moment mal, es gibt was Allgemeines, geht raus aus eurer Kammer und schaut mal auf den Nächsten, schaut mal auf die anderen Leute, schaut auf das Leben außerhalb dieser Echokammern und seht mal, ihr habt nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen.
Das sagt Matthias Drobinski. Und für diese Meinungsfreudigkeit, Herr Drobinski, sind Sie ja immerhin auch ausgezeichnet worden. Sie sind Träger des Herbert-Haag-Preises. Der ist nach dem Theologen Herbert Haag benannt und wird an Personen und Gruppen vergeben für Publikationen, Tagungen und Recherchen, die sich für die Freiheit und Menschlichkeit innerhalb der Kirche einsetzen. Naja, offenbar scheint sich auf diesem Gebiet in den letzten Jahren was zu tun, wie Sie das beschreiben. Zurück nochmal zu Ihrem Büchlein, Lob des Fatalismus. Die Vorstellung, alles im Griff zu haben, zu planen, es gibt das ja auch auf dem Gebiet der Krankheit, also diese Formulierung, der Kampf gegen den Krebs oder der Kampf gegen die Krankheit. Sie oder er hat gegen die Krankheit gekämpft und auch die Krankheit besiegt, also ein sehr militärisches Vokabular. Das würde ja dann heißen, die Krankheit nicht besiegt haben, haben nicht genug gekämpft. Was ist denn das für eine Haltung?
Sind ein bisschen selber schuld, ja. Also sind das, deswegen, schuld, ja. Deswegen zucke ich auch zusammen bei dieser Vorstellung, gewinnen und verlieren. Ja, also natürlich soll man schauen, dass man gesund bleibt. Also da habe ich ja nichts dagegen. Aber diese Vorstellung des absoluten Kampfes oder auch die Idee der ewigen Gesundheit und des ewigen Fitbleibens, ja, das ist schon eine Pest auch manchmal. Das hat schon zugenommen in der Weise, die nicht immer gut ist. Es gibt ein schönes Beispiel, die Journalistin Barbara Ehrenreich, das zitiere ich auch in meinem Buch, die Brustkrebs kriegte und auf einmal merkte, alle ihre Freundinnen und viele Bekannte sagten, na, nimm's doch als Herausforderung. Jetzt musst du zeigen, da wirst du reifer werden fürs Leben. Das ist auch die Chance, etwas Gutes für dich aus dieser Krise herauszunehmen. Und sie sagte sich, Moment, ich will das erstmal alles scheiße finden. Ich will das furchtbar finden, dass ich Brustkrebs habe. Ich will nicht sofort positiv irgendwie denken müssen darüber. Und dann fing sie an zu recherchieren und hat dann so ein bisschen raus in einem sehr witzigen Buch dann beschrieben, wie diese Pest des positiven Denkens im Grunde auch eine Gesellschaft erfasst und natürlich auch in einer Art und Weise auch politisch beeinflusst. Also genau so. Also wenn du krank bist, bist du schon irgendwie selber schuld. Wenn du bestimmte Dinge nicht schaffst, dann bist du selber schuld. Ja, es gibt immer einen Teil der eigenen Verantwortung, aber wenn das eine reine Individualisierung ist, also wenn man nur sagt, selbst schuld, dann hast du dir Dinge nicht genügend vorgestellt, dann warst du nicht positiv genug in deinem Denken. Kein Wunder, dass das nicht klappt.
Ja, oder wenn du dann Demenz bekommst, hast du nicht genug dich geistig beschäftigt.
Dann hast du nicht genug Kopf gerechnet.
Nicht genug Kopf gerechnet, Kreuzworträtsel gelöst oder wenn du krank wirst, nicht genug Vitamine gegessen oder Sport getrieben. Hauptsache gesund ist ja auch so eine Formulierung. Ist es wirklich die Hauptsache?
Ja, das gehört bekämpft. Also der Satz gehört bekämpft irgendwie. Also es eigentlich nur in einem Sinne finde ich den gut. Ich habe mal eine schöne Geschichte über einen Beerdigungsredner gemacht, der dann einen begraben musste und dann war der Sarg so neben ihm. Der Vereinsvorsitzende im Verein, wo er war, der kam Tränen erstickt drauf, haute auf den Grab, sagte, mach's gut, alter Freund, und bleib gesund.
Ja, viele wollen ja gesund sterben.
Ja. Also da finde ich es berechtigt, aber ansonsten merkt man, nein, es ist nicht die Hauptsache. Man wird sie auch nicht als die Hauptsache behalten müssen, sondern natürlich gehört irgendwann das Krankwerden, das Altwerden auch an die Grenzen der körperlichen und auch manchmal auch der seelischen und der mentalen Belastbarkeit, auch der intellektuellen Belastbarkeit zu kommen. Das ist eine Urerfahrung des Menschen, das macht aber auch unser Menschsein aus.
Das also Unperfekte auch am Menschen.
Ja, also Gott sei Dank, also wenn wir alle nur perfekt wären, dann wäre die Welt nicht zum Aushalten.
Das sagt Matthias Drobinski. Er ist heute mein Gesprächspartner bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Karin Röder ist mein Name. Ich werfe jetzt mal ein paar Sprüche in unsere Unterhaltung und Sie nehmen bitte Bezug dazu. Jeder ist seines Glückes Schmied.
Ja, so viel Hämmer gibt es hoffentlich nicht. Also so viel Bekloppte, der da hämmern müssen.
Wer will, der kann. Er muss nur genug wollen.
Ja, das ist genau dieses positive Denken. Also natürlich, klar, haben auch Einstellungen, das will ich auch gar nicht bestreiten, auch manchmal etwas damit zu tun, ob man etwas schafft oder nicht. Also ich merke das ja auch, dass wenn ich Dinge will und Spaß dran habe und sage, toll, das mache ich, dann hat es eine andere Wirkung, als wenn ich dran gehe und denke, oh Gott, schon wieder das. Also so, das will ich ja gar nicht sagen. Aber das als absoluten Satz zu setzen, das verdirbt schon viel Lebensfreude.
Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen.
Das ist Christian Lindner. Ja, dornige Chancen, sagte er. Das ist jetzt gemein, weil, also als ich in Christian Lindners Alter war, habe ich auch Dinge gesagt, die zum Glück nie einer aufgenommen hat. Es gibt ja dieses Video, das, glaube ich, Stern TV irgendwann mal ausgestrahlt hat, wo man den jungen Christian Lindner in der Krawatte und dem Anzug sieht, wie er also genau mit diesem Satz anfängt, Unternehmensberater zu machen. Da geht er noch zur Schule und hat nur solche Sprüche drauf. Und das ist deswegen lustig, glaube ich, weil wir uns selber so ein bisschen ertappt fühlen. Also das ist natürlich lustig, weil es dann Christian Lindner ist, aber ich glaube, in diesem Übertriebenen, dieses 18-Jährigen, steckt natürlich wahnsinnig viel von dem drin, was wir so eingebläut kriegen. Also es gibt keine Probleme, sondern nur dornige Chancen irgendwie. Und dann kommt irgendwie, keine Ahnung was, morgens die nächste dornige Chance daher und ich denke mir, danke, ich will es auch mal als Problem sehen können, dürfen. Also will auch sagen, ja, es gibt Probleme, die eben nicht so einfach durchs Wollen zu lösen sind, sondern die man vielleicht auch als Probleme annehmen muss. Und auch mal sagen muss, ja, die kann ich gerade nicht lösen. Und die Traurigkeit oder die Hilflosigkeit auch mal akzeptieren. Also auch die Vorstellung, dass man immer eine Idee haben muss, nie hilflos sein darf, nie traurig sein darf. Ich glaube, das macht Leute auch depressiv irgendwann.
Alles wird gut.
Ja, wenn es nicht gut ist, ist nicht alles. Nee, ja, also jetzt als Theologe sage ich irgendwie eschatologisch gesehen, ja, also am Ende der Zeiten kommt der Herr Jesus und sagt irgendwie, alles ist gut. Vorher ist die Welt Gott sei Dank unvollständig.
Wo sehen Sie sich in 5 Jahren, Herr Drobinski?
Auf einer schönen grünen Wiese und ich wandere und habe frei oder sowas.
Gute Antwort. Ja. Matthias Drobinski. Er ist bei HR2 Doppelkopf und als Meinungsredakteur äußern Sie auch hier Ihre Meinungen in Sachen Fatalismus. Ihr Büchlein Lob des Fatalismus ist gerade erschienen im Claudius Verlag. Und wir kommen jetzt zu Ihrer nächsten Musik. Die stammt aus einem Film. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Der Titel heißt Let Me In mit der Band Group Love. Worum geht's in diesem Film?
Ja, den habe ich tatsächlich reingenommen, weil ich dachte, der passt auch gut zu der Sendung. Das ist ein Film, der vor ein paar Jahren viele Jugendliche, also ich bin mit meinen Kindern reingegangen, die erschüttert waren und ich fand den auch sehr berührend. waren. Und es geht um zwei todkranke Jugendliche, die sich ineinander verlieben. Die im Grunde, also da kam das auch rein, beide wissen, dass sie keine Überlebenschance haben oder der eine hofft noch, dass er eine hat. Das dreht sich dann irgendwie um und die trotz ihrer Krankheit und trotz allem eben ihre Liebe leben, ihre Chancen suchen und im Grunde auf der einen Seite fatalistisch in diesem Sinne sind, dass sie wissen das irgendwie annehmen, das auch mit so einem galligen Humor machen und so einer Rotzigkeit, die Teenies halt auch haben. Auf der anderen Seite aber auch die Hoffnung nicht verlieren. Also das ist das Schöne oder das Tolle an diesem Film, was mich auch beeindruckt hat und wo ich dachte, das passt eigentlich ziemlich gut zu dieser Sendung.
Group Love, Let Me In aus dem Film Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das war ein Wunsch von Matthias Trubinski, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Trubinski, Sie sprachen eben davon, dass Sie mit Ihren beiden Kindern in den Film gegangen sind. Sie erzählten mir eben, während die Musik lief, dass die 19 und 16 Jahre alt sind. Das ist ja schon ein interessantes Alter. Und wenn wir zurückkommen zum Fatalismus, dem Sie einen Platz einräumen wollen, das finde ich, ist glaube ich nicht so einfach bei zwei Teenager-Kindern. Da macht man sich ja auch Sorgen. Wann kommen sie nach Hause? Mit wem haben sie zu tun? Was machen sie in der Schule? Und ja, was haben sie so vor in ihrem Leben?
Ja, also natürlich machen wir uns Eltern darüber Gedanken, ganz klar. Aber da passt eigentlich auch dieses Loslassen. Also im Grunde ist ja Erziehen einerseits ein Prozess, etwas hineinzugeben, also eben nicht fatalistisch zu sein, wird schon gut gehen. Aber andererseits auch des Loslassens. Gerade das, was man ja auch mit Kindern, wenn sie in die Pubertät kommen, auch schmerzhaft lernen muss und auch beglückend lernen kann. Nämlich, die machen auf einmal einfach ihr Ding und da kann man rhabarbern und reden, wie man will. Also es hilft halt nichts. Kann dem Ochsen den Zorn petzen. Also das hilft vielleicht eher, als dann denen irgendwelche guten Ratschläge zu geben. Also das heißt, man ist dann in der Situation, dass man sagt irgendwie, okay, man hat da, sagen wir mal, ein paar Haltungen, Werte, Gefühle in die hineingesteckt, auf Liebe obendrauf gegossen und jetzt muss man die loslassen. Also jetzt wird irgendwas mit denen passieren und was, das weiß ich nicht. Und ich kann es nicht mehr in der Hand haben. Und ich glaube, manche Sorgen von Eltern auch, oh Gott, was wird aus unseren Kindern, kommen auch aus diesem nicht loslassen können. Letztlich auch aus diesem, auch als Eltern muss man total optimiert sein und wehe, das Kind irgendwie zeigt eine Schwäche oder dann hat man als Eltern versagt, dann ist man als Eltern im Grunde der schlimmste Mensch der Welt und hat Monster in die Welt gesetzt oder sonst was. Also auch da merke ich, ist die Fähigkeit, letztlich auch diesen Kindern zu vertrauen und sie loszulassen und zu sagen, das wird schon. Es hilft nichts anderes. Und ja, manchmal natürlich sitzt man da und denkt sich, oh Gott, was machen die und spinnen die oder hoffentlich wird das gut gehen. Und andererseits sehe ich jetzt, ist es dann doch auch überraschend viel gut gegangen. Also so, wo ich mir in der Pubertät gedacht hatte, was soll denn da rauskommen? Und dann auf einmal sieht man, es passiert. Und zwar auch vielleicht gerade deshalb, weil man loslässt. Gerade deshalb, ja. Weil man sagt irgendwie als Eltern, habe ich dir was mitgegeben und jetzt ist dein Ding. Jetzt musst du schauen, wie du mit dem, was du da hast, auch weiterkommst. Und da muss ich jetzt sagen, alle Achtung, das machen die echt gut. Also da staune ich auch immer wieder. Oder das ist dann auch ein Gefühl einfach des Glücks. Irgendwie Donnerwetter, war nicht alles vergebens.
Na gut, und die Grundlage haben Sie und Ihre Frau ja auch schon viel, viel früher gelegt. Und nicht erst jetzt, wo gar nichts mehr zu erziehen ist.
Ja, also in dem Sinn hoffe ich, dass nicht alles falsch war.
Ja, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Trubinski, dann geht's Ihnen auch gar nicht darum, dass wir alle zu Fatalisten werden, eher darum, diesen oder noch so kleinsten Fatalisten in uns auch seinen Platz einzuräumen, der ihm gebührt. Also diese Balance zwischen Lebensgestaltung und Fatalismus.
Ja, ich habe am Anfang geschrieben, ich will keinen Ratgeber schreiben, weil davon gibt es zu viele auf dieser Welt, finde ich. Aber wenn das praktisch stehen bleibt als eine Erkenntnis, es ist immer schön, den kleinen Fatalisten auch in sich zu entdecken, zu pflegen und immer wieder rauszuholen, wenn es mal nichts zu ändern gibt oder wenn man sagt irgendwie, ich muss nicht alles in der Hand haben in meinem Leben, dann ist da schon viel gewonnen. Also dann gibt es, glaube ich, auch eine Gelassenheit. Also das Buch habe ich auch ein bisschen als Selbstübung geschrieben. Also natürlich gehe ich auch in vielen Teilen als Nicht-Fatalist durch die Welt, sondern also diejenigen, die so Gesellschaftszustände kritisieren, sind natürlich immer auch Betroffene. Also klar, ich gehe ins Fitnessstudio und denke irgendwie, guck, dass der Bauch nicht ganz so dick wird. Also bin ich Kritiker und Mitmacher in einem und denke mir aber vielleicht gerade deshalb, gerade als Betroffener, ja, also immer wieder sich selbst daran erinnern, ein bisschen mehr Fatalismus im Leben, das hilft, das finde ich schon gut.
Ja, wie machen Sie das? Wie schaffen Sie das? Gehen Sie da morgens in sich? Machen eine kleine Meditationsübung. Bin jetzt ein bisschen ironisch. Nur ja. Wie funktioniert das im Alltag?
Ja. Meditieren ist tatsächlich nicht mein Ding. Ich fahre viel Fahrrad und tatsächlich denke ich dabei so viel durch. Also so, ich hoffe jetzt nicht so, dass ich allzu viele Fußgänger gefährde, aber doch mit Auszeiten, mit Zeiten auch des sich selber Zurücknehmens, was natürlich als Journalist immer wieder auch mal schwerfällt. Und ja, also kleine Interventionen des Alltags irgendwie, hey, jetzt nimm's nicht so ernst oder Mann, du bist jetzt 20 Jahre, sagen wir mal, in diesem Beruf und du hast schon so viel kommen, so viel gelingen, so viel scheitern sehen, mei, der Tag geht um. Ja. Also in diesem Sinne, glaube ich, gibt's schon so ein, ja, fast schon wie so ein Mantra, so eine Übung, die auch heißt irgendwie, nimm das, was da kommt, wenn du es nicht ändern kannst, auch nicht allzu ernst. Also schaue zu unterscheiden, also das, was Sie am Anfang auch zitiert haben, und schaue, dass du das, was du nicht ändern kannst, eben auch in die Kategorie irgendwie it could, wie it could zu bringen und wird schon irgendwie gut gehen.
Manches ist dann bei Licht betrachtet doch nicht so schlimm. Herr Trubinski, naja, Sie sind Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, schreiben zu den Themen Kirche und Religion, sind ja auch Katholik. Gehen Sie um den Anspruch, den Sie da haben, um den erfüllen zu können, auch ab und zu mal in die Kirche oder beten Sie sogar?
Ich mache beides, aber nicht, um den Anspruch erfüllen zu können.
Sondern?
Auch weil ich das schön finde und mir das gut tut und ich schon so, glaube ich, so eine Nähe zu Gott dann spüre, die vielleicht nicht jeder spüren muss. Also das ist eine sehr individuelle Sache. Aber generell finde ich Glaube um irgendwas etwas zu bezwecken. Also Glaube hat immer was Zweckloses. Also Heinrich Heine hat dieses Gedicht geschrieben, zwecklos ist mein Lied. Wie die Liebe, so das Leben, wie die Schöpfung, so der Schöpfer. Also jede Verzweckung von solchen Dingen führt schnell in die Irre. Und deswegen nehme ich mir als jemand, der ganz viele Zwecke verfolgen muss in seinem Leben, solche Zeiten leider auch zu wenig. Also ich bin jetzt kein regelmäßiger Kirchgänger, aber gehe immer wieder mal gerne auch als Zeiten des Zwecklosen, auch beten im Grunde als Ausdruck des Mutes zum Zwecklosen. Ich weiß nicht, was es bewirkt, keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall höre ich da sehr viel Gottvertrauen heraus. Es gibt allerdings auch Menschen, Herr Trubinski, die sagen, wenn es einen Gott gäbe, und Fatalismus in allen Ehren, nur wenn es einen Gott gäbe, dann würde er dies und jenes, Kriege, Anschläge, schlimme Unfälle und so weiter, was Menschen auch immer passieren kann, dann würde er das nicht zulassen.
Ja, vor der Haltung habe ich höchsten Respekt, weil die Antworten habe ich auch nicht. Also das ist sozusagen der Preis des christlichen Gottesbildes, wenn man so will, nämlich des Gottes, der sich dem Menschen zuneigt, der Gefährte des Menschen ist, der selber Mensch wird. Der Preis ist natürlich dann, dass man fragt, Moment mal, wenn er das ist, wie kann das andere alles sein? Und dann kann man natürlich immer anfangen, kann man sagen, ja, das ist die Freiheit des Menschen, das ist seine Unvollkommenheit, das ist sein Hang zum Bösen, das ist die Existenz des Bösen. Also kann man alles irgendwie sozusagen sich annähern, aber eine richtige Erklärung gibt es nicht. Die Alternative, sagen wir mal, ist entweder zu sagen, es gibt ihn gar nicht, ja, oder halt im Islam ist ein Gottesbild anders, nämlich da ist Gott sozusagen so weit weg, dass er sich allen menschlichen Kategorien entzieht. Das hat dann andere Probleme, aber das Problem der Theodizee, also eben der Frage, warum lässt Gott das alles zu, den hat der Islam in diesem Sinne nicht. Also das ist halt dann der Preis dieses christlichen Gottesbildes, das mir persönlich sehr sympathisch ist, dass man da eine Antwortlosigkeit im Grunde akzeptieren muss und alle, die auf diese Antwortlosigkeit hinweisen, die muss man respektieren.
Also das ist dann auch der Preis der Unvollkommenheit der Religion, der Unsicherheit, der Zweifel im Glauben und dass man auch da keine Gewissheit hat, außer die als gläubiger Christ irgendwann in den Himmel zu kommen oder aufzuerstehen, wie auch immer.
Ja, selbst da haben wir ja keine Gewissheit, sondern es heißt im Grunde, sich einem schwankenden Boden anzuvertrauen und zu sagen, irgendwie, ich vertraue oder ich gehe mal davon aus, dass es hält. Aber eine Garantie gibt es nicht. Und jeder, der Garantien will, der hat im Grunde auch einen unreifen Glauben. Also das ist ja genau diese Übung, auch ein bisschen eine Fatalismusübung, finde ich, so einem Boden zu vertrauen und zu sagen, ja, okay, ich mache das jetzt mal. Ja, jede Liebesbeziehung im Grunde ist ja auch nicht anders.
Wenn Sie diesen knirschenden und wackeligen Boden beschreiben, das heißt, es darf knirschen, es darf wackeln, ich darf auch mal stolpern und hinfallen, aber im Großen und Ganzen stehe ich wieder auf und gehe meinen Weg.
Ja, also es muss knirschen und wackeln, also man muss sogar so rum sagen, also ein Glaube, wo man sagt, da knirscht und wackelt nichts, da werde ich misstrauisch, also sozusagen, ich habe da nie Zweifel oder so, da stelle ich die Ohren auf und denke mir, hoho, entweder drückt da einer was weg oder er hat, sagen wir mal, dann doch einen Hang zum Fundamentalismus, der natürlich auch seine Grenzen und seine Macken hat. Also ich finde es eigentlich genau das, ist ja auch eine Lebensübung, zu sagen, ja, immer wieder dann auch zu sagen, ja, ich gehe so einen Weg weiter, also weiß aber auch, dass der nächste Ausrutscher, das nächste Dorngestrüpp, das wird kommen. Das ist halt auch einfach so.
Also unter dem Motto, Gott gab uns die Nüsse, nur knacken müssen wir sie selbst.
Ja, das kann man natürlich schon sagen, ja.
Und quetschen uns vielleicht da auch das ein oder andere Mal die Finger.
Manchmal wird der Daumen
gequatscht. Ja, Matthias Trubinski war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung in der Redaktion Meinung und aktuell sein Essay, sein Buch Lob des Fatalismus, erschienen im Claudius Verlag. Herr Trubinski, Sie haben noch einen Musikwunsch frei und da steht hier auf meiner Liste Let It Be. Von den Beatles.
Ja, was sonst am Schluss.
Ja, könnte das heißen, lass sie sein, die Sorgen, und lass es kommen,
lass
das
es
Leben.
Los. So ist das Lied ja, hat ja eingelegt. Also genau, lass es los, lass es zu, lass die Sorgen mal irgendwie sonst wo.
Vielen Dank, Matthias Trubinski.
Ja, vielen Dank.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.